LAG? Ihr seid ja jetzt nicht, ihr macht ja nicht selbst Großveranstaltungen, sondern ihr seid, welche Aufgabe übernehmt ihr da als Landesarbeitsgemeinschaft?
Genau, also wir sind einer von mehreren Landeskulturverbänden, die sozusagen, also wir haben 90 Mitglieder in ganz Thüringen, über 90. Das geht vom kleinen Kulturverein auf dem Land bis hin zu größeren Kulturzentren wie das Casablanca oder auch das Kulturquartier hier in Erfurt. Und wir unterstützen die. Also zum einen beraten wir sie in allen Fragen rund um die Kulturarbeit, Fördermittelberatung, also wo können sie Fördermittel herbekommen und was müssen sie beachten. Wir haben Weiterbildungsprogramme. Wir machen quasi kulturpolitische Lobbyarbeit auf Landesebene. Das ist ja quasi, wir sind ja ein Landesverband. Das heißt, wir versuchen dort die Bedingungen für die Kulturarbeit, für die soziokulturelle Arbeit auf der Landesebene auch zu verbessern. Also vor allem, was natürlich die Förderung betrifft, aber auch was so die anderen Rahmenbedingungen betrifft.
Du hast jetzt die Rahmenbedingungen angesprochen. Wie würdet ihr denn da beschreiben, wie die Lage für so soziokulturelle Angebote in Thüringen zurzeit ist? Wir hatten ja jetzt Landtagswahlen war vor ungefähr anderthalb Jahren, knapp zwei Jahren. Bundestagswahlen war vor fast genau einem Jahr. Wie würdest du da jetzt die Lage in Thüringen beschreiben für soziokulturelle Angebote?
Naja, generell muss man sagen, dass Kultur eigentlich mit der neuen Landesregierung ja nicht mehr die Chefsache ist. Also früher war das ja bei der Staatskanzlei angesiedelt in der alten rot-rot-grünen Koalition. Jetzt ist es im Bildungsministerium angesiedelt. Die Staatskanzlei hat den Schwerpunkt Ehrenamt, Heimat, Sport. Also das ist sozusagen so ein bisschen das, was die neue Landesregierung im Fokus hat. Und die Kultur fällt unseres Erachtens da so ein bisschen runter. Also man braucht sich eigentlich ja nur die Internetseiten der Landesregierung anzusehen. Der freie Kulturbereich kommt dort eigentlich fast gar nicht mehr vor. Und das ist natürlich sehr schade. Uns fehlt auch so ein bisschen die strategische Ausrichtung im Kulturbereich, also was eigentlich auch eine Aufgabe des Landes ist, dort Vorgaben oder Diskussionen anzuregen. Das passiert sehr selten oder eigentlich fast gar nicht mit der neuen Landesregierung. Da wünschen wir uns eben mehr, dass Kulturakteure eingebunden werden, dass die Verbände mehr eingebunden werden. Es werden zwar jetzt neue Förderrichtlinien für die verschiedenen Förderprogramme auf Landesebene entwickelt, aber auch da sind wir wenig eingebunden und da wünschen wir uns wirklich von der Landesregierung mehr Impulse auch.
Jetzt werden wahrscheinlich nicht so viele in so landespolitischen Themen drin sein. Was ist denn der wirklich große Unterschied? Du hast es gesagt, jetzt nicht mehr bei einer Staatskanzlei, sondern im Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft angesiedelt. Mhm. Was ist denn jetzt wirklich der Unterschied zwischen die Staatskanzlei übernimmt solche Aufgaben oder die Ministerium übernimmt das als eine von vielen Aufgaben? Was ist da jetzt wirklich der große Unterschied für dich in der Praxis?
Naja, also bei der alten Regierung war es halt die Staatskanzlei und da war es der eine Bereich, der angegliedert war und damit eben auch ein zentraler Bereich. Jetzt ist es unter der Wissenschaft, der Bildung ein Teil, also neben der Wissenschaft und der Bildung. Und wir bekommen ja mit, dass natürlich der Bildungsbereich, der Schulbereich jetzt auch sehr stark im Fokus ist. Und das heißt, dass dort auch der Kulturbereich eben nicht so sehr im Fokus ist, der Arbeit der Landesregierung. Man sieht das ja auch, dass es eigentlich keinen Fachmann gibt, keinen Minister, der für die Kultur zuständig ist, sondern das ist der Bildungsminister. Und wir haben aber auch keinen Staatssekretär, der dezidiert kulturpolitische Arbeit leistet. Ne?
Und das war früher in der Staatskanzlei wirklich als zentrales Kernaufgabe der Landesregierung angesehen. Also ist das quasi der große Unterschied nach der Landtagswahl 2024, dass da jetzt eigentlich keiner mehr für sowas zuständig ist? Oder gibt es da jetzt eher so ein diffuses Zuständigkeitsgerangel? Da sind mehrere Leute für zuständig, aber keine klare Linie erkennbar.
Ja, das zum einen, aber es gibt natürlich auch jetzt andere Schwerpunkte ganz einfach. Und was die Kultur betrifft, haben wir jetzt eine CDU-Regierung, natürlich mit SPD und BSW zusammen, aber wir sehen eben schon, dass dort der freie Kulturbereich eben nicht mehr im Fokus steht und dass eigentlich also eher so ein traditioneller Kulturbegriff, es geht um das kulturelle Erbe, es geht um die großen Tanker in Thüringen. Also der freie, also die kleinen Kultureinrichtungen, der freie Kulturbereich wird dort irgendwo nicht so sehr gefördert, finde ich. Also finden wir auch als LRG.
Ist das dann auch ein schwieriges Symbol? Da ist jetzt vor, glaube ich, 2 Wochen die Meldung rausgegangen, dass sogar bei den großen Bachwochen hier in Thüringen im nächsten Jahr auch Kürzungen vorgenommen werden. Ist das für euch auch schon so ein Warnsignal, dass das für euch auch schon negative Nachrichten sein können für die nächsten Jahre?
Auf jeden Fall. Also das kann man jetzt schon sagen und das wird auch so kommuniziert, dass Kürzungen auf jeden Fall anstehen werden. Es gab ja der aktuelle Landeshaushalt 2026, da waren ja auch Kürzungen vorgesehen im letzten Jahr, die wurden noch sozusagen dann abgewendet. Aber jetzt ist es eben so, dass im Prinzip derzeit das alles noch gar nicht absehbar ist, was auch für das laufende Jahr ist, weil es gibt diese sogenannte globale Minderausgabe, das heißt, da sind pauschale Kürzungen für alle Etats vorgesehen. Und wo jetzt gekürzt wird für das laufende Jahr, ist auch noch nicht klar, weil viele Projekte und wir auch als LRG haben noch keine Zuwendungsbescheide, also keine Bewilligungen und wissen noch gar nicht, wie viel Geld uns zur Verfügung steht für das laufende Jahr. Und das ist natürlich gerade für die Projekte, die über Projektförderung vom Land gefördert werden, natürlich ganz schwierig, weil die, wir haben jetzt Mai, jetzt wird gesagt, dass vielleicht im Juni da Bewilligungsbescheide kommen und dann weiß man aber auch nicht, wie viel Geld dann tatsächlich dahinter steht. Und das ist natürlich, kann natürlich dazu führen, dass Projekte gar nicht durchgeführt werden, dass die vielleicht im ersten Halbjahr geplant waren und jetzt gar nicht durchgeführt werden können, weil einfach zu spät das Geld kommt. Und das ist natürlich für viele Einrichtungen auch sehr schwierig, weil viele auf die Projektförderung angewiesen sind in ihrer Finanzierung, weil sie eben keine andere Förderung haben, keine Personalförderung oder ähnliches. Und dann ist es für die natürlich sehr prekär, wenn solche Gelder wegfallen oder Dinge nicht umgesetzt werden können.
Ich hatte ja auch für die Landtagswahl so 5 Kernforderungen aufgestellt und eine davon war ja Modernisierung von Zuwendungspraxis, wo das ja mit reinfällt. Da ist dann natürlich die Frage, wenn solche Fördermittelanträge erst Mitte des Jahres oder Ende des Jahres bewilligt werden, welche Möglichkeiten haben dann so soziokulturelle Angebote, die sich ja aus Fördermitteln größtenteils finanzieren, welche Möglichkeit der Finanzierung haben die denn noch, um Personal, die da ja teilweise ehrenamtlich, teilweise hauptamtlich oder nur Teilzeit angestellt sind, welche Finanzierungsmöglichkeiten haben die denn da noch?
Also zum einen gibt es ja ein Personalförderprogramm, die sogenannten kulturellen Knotenpunkte, also da werden, weiß ich nicht, 25 wichtige freie Kultureinrichtungen in Thüringen, wo das Personal gefördert wird, das gibt es ja und die sind auch abgesichert jetzt schon, also da läuft die Personalförderung ab Januar oder lief schon weiter und läuft aktuell auch. Und die anderen, die mit der Projektförderung, dann die müssen halt gucken. Also wir haben in Thüringen natürlich, wir sind hier im Osten, die öffentliche Förderung ist ein wichtiger Punkt. Landesförderung ist ein wichtiger Punkt, weil die Kommunen eben auch kein Geld haben. In Westdeutschland ist das ein bisschen anders, da läuft viel mehr über die kommunale Förderung. Aber hier, wir wissen das, dass viele kleinere Städte auch zum Teil gar keine Kulturetats haben. Und da natürlich das auch sehr schwierig ist, dort da Geld zu bekommen. Das heißt, die sind auf Landesförderung angewiesen. Wenn die wegfällt, ist es schwierig, weil private Förderer eben auch hier in Ostdeutschland nicht so präsent sind. Also sagen wir Stiftungen und so etwas, die vielleicht dort einspringen können, sind halt hier nicht so vorhanden, wie es in Westdeutschland zum Beispiel ist. Da ist es viel einfacher, über Stiftungen Gelder zu generieren.
Und gibt es da, wie typisch in vielen Dingen, auch so ein starkes Stadt-Land-Gefälle, das quasi soziokulturelle Angebote, die in der Großstadt hier Weimar, Erfurt, Jena sind, einfach an Finanzierung rankommen als vielleicht irgendwo auf dem Land? Kann man das schon so eine Ähnlichkeit drin sehen oder ist das eher anders geregelt im soziokulturellen Angebot?
Naja, also muss man differenziert sehen. Natürlich hat man in den Städten größere Etats. Also sehen wir ja in Erfurt, wir haben jetzt das kulturelle Jahresthema, wir haben die Projektförderung. Also wir haben dort, weiß ich nicht, 600.000 insgesamt für die freie Kulturszene zur Verfügung. Das ist viel, aber hier gibt es natürlich auch viele Träger und viele Einrichtungen, die um die Fördermittel kämpfen. Die Landesregierung oder in der Projektförderung auf Landesebene wird schon auch ein Schwerpunkt auf den ländlichen Raum gelegt. Aber natürlich ist es dort immer noch viel schwieriger, sozusagen wirksam zu werden. Natürlich einerseits sind es viele Einrichtungen, die im ländlichen Raum sind. Das sind die einzigen Einrichtungen, die dann in kleineren Städten noch überhaupt Angebote vorhalten sozusagen. Aber sie haben natürlich das Problem, dass auf der kommunalen Ebene dort wenig Unterstützung zu erwarten ist. und die sind eben dann auf diese Landesmittel angewiesen. Ja, also man, es gibt natürlich dieses Stadt-Land-Gefälle, aber was die Förderung betrifft, am Ende in der Stadt verdichtet sich eben viel und da, die Kultur verdichtet sich ja auch und entsprechend sind mehr Träger da.
Ich hatte dir auch quasi gefordert bei der letzten Landtagswahl, dass ihr einen größeren oder einen stärkeren Austausch zwischen soziokulturellen Vertretern wie euch habt und der Landesregierung. Wie ist denn das jetzt seit der Landtagswahl? Gibt es da eher so Funkstille oder gibt es da so einige Kontaktmöglichkeiten oder in welcher Form von Austausch steht ihr denn da mit der möglichen kulturpolitischen Förderung im Land?
Na, wir sind ja natürlich im Austausch, ganz klar, aber man muss eben auch sagen, dass es ist jetzt wieder ein bisschen speziell, dass also diese Förderstruktur gerade auch umgebaut wird. Das heißt, dass die ganzen Förderungen zum Landesverwaltungsamt transferiert werden, sodass das Landesverwaltungsamt zukünftig die ganze Förderabwicklung von Förderprogrammen übernehmen soll und zum Teil schon übernimmt. Also unser Bereich ist seit letztem Jahr schon beim Landesverwaltungsamt. Damit verbunden sind natürlich ganz viele Umstrukturierungen und Unsicherheiten auch auf Seiten der Verwaltung, der Landesverwaltung. Also von daher ist das schon auch kein einfacher Prozess gerade. Aber hier wünschen wir uns auch eigentlich ein bisschen mehr Beteiligung, ich hatte es vorhin schon gesagt, und ein bisschen mehr Einbindung der Verbände und der Akteure, auch der Kulturszene.
Sieht es da in den Kommunen besser aus? Habt ihr da eine bessere Verbindung zu den freien Städten wie Erfurt, Jena, Weimar? Oder gibt es da auch immer so Kontaktschwierigkeiten zwischen euch und Stadtrat oder Parteien auf der wirklich lokalen Ebene? Gibt es da eine bessere Ansprechposition zwischen euch und der Politik?
Ja, das hängt natürlich von entsprechend von den Personen ab, aber auf jeden würde ich schon sagen. Aber wir sind natürlich jetzt auch nicht so in den Kommunen drin. Ne? Wir können uns nicht über alle in alle Kleinstädte und Landkreise dort die Ansprechpartner regelmäßig kommunizieren. Das wird ja auch nicht, das schaffen wir ja nicht. Ne? Also wir sind schon auf der Landesebene, aber wir haben natürlich da Kontakte schon auch in die größeren Städte auf jeden Fall.
Du hattest ja jetzt Kommunikation mit der Politik, Verwaltung und die Fördermittel angesprochen. Welche Probleme wären denn aus eurer Sicht die am nötigsten angegangen werden sollten?
Was die Kommunikation betrifft.
Kommunikation, Finanzierung. Welche Probleme seht ihr allgemein jetzt gesehen, die am ehesten angegangen werden sollten?
Also wir haben für unsere Einrichtung haben wir wirklich das größte Problem sind eigentlich Personalkosten, also Personalkostenförderung. Ich habe es gerade gesagt, es gibt ein Programm, die kulturellen Knotenpunkte, die einzelne Einrichtungen fördern oder wo eine einzelne Einrichtung über Landesförderung unterstützt werden. Aber es gibt natürlich auch noch viele, die gerade ehrenamtlich arbeiten, die ein Kulturzentrum haben, ein Haus haben und das auf ehrenamtlicher Basis betreiben. Ich sag mal, ich hatte es gerade gesagt, das Klanggerüst zum Beispiel, also es ist ein großes Haus mit regelmäßigem Angebot und es passiert hauptsächlich auf ehrenamtlicher Basis und das ist natürlich ziemlich schwierig, ne? Weil man da natürlich, es gibt immer wieder Fluktuationen, es gibt keine Ansprechpartner. Man kann sich über, man kann Dinge, die vielleicht auch notwendig sind, sowas wie sich eben Gedanken machen, wie kann ich eine alternative Förderung zur öffentlichen Förderung entwickeln? Wie kann ich neuen Nachwuchs sozusagen generieren? Wie muss ich mein Profil mal schärfen, weil sich Dinge geändert haben? Also für solche Dinge ist kein Geld da und auch keine Ressourcen, weil die ganzen Ressourcen für den Betrieb gebunden sind bei den Einrichtungen, die halt rein ehrenamtlich arbeiten. Und da sehen wir schon einen Bedarf, dass dort noch mehr in diese Personalförderung und in diese strukturelle Förderung kommt. Jenseits von der Projektförderung, weil das ist ja immer das Problem. Man überlegt sich ein Projekt, versucht das zu beantragen, ein Kulturprojekt. Das ist gut und schön, aber es ist ein zeitlich begrenztes Projekt, wo aber für diese strukturelle Arbeit in den Einrichtungen, also die zu stabilisieren, eben dann eigentlich auch keine Förderung möglich ist über ein Projekt in der Regel.
Jetzt haben wir ja schon seit mehreren Jahren, nicht nur hier in der Stadt, sondern auch von dem ländlichen Raum, eine Erstarkung der rechten Szene, von quasi als Paradebeispiel, die AfD wird immer stärker, immer mehr gewählt. Erschwert das in der freien Kulturszene die Arbeit, wenn halt nicht nur im Stadtrat, sondern auch in der breiten Bevölkerung rechte Tendenzen immer zunehmen werden und auch in der Politik quasi haushaltspolitisch mitbestimmt sind, ist das eine große Herausforderung für eure Leute, die bei euch mit im Verband drin sind?
Naja, also man kann das so pauschal nicht sagen, aber es hat natürlich Auswirkungen. Also wir haben ja zum einen natürlich, gibt es immer wieder auch Übergriffe von rechts, also direkte Übergriffe. Aber vielmehr sind es eben die parlamentarischen Angriffe, die von rechter Seite kommen, also speziell über die eine Partei, die seit vielen Monaten regelmäßig kleine Anfragen stellt im Landtag, in den Kommunalparlamenten, die immer wieder versuchen, Fördermittel zu hinterfragen und Vereine, die, sagen wir mal, die vielleicht ein bisschen politische Arbeit machen, in die Enge zu treiben, versuchen in der Arbeit sie zu beschneiden. Das gelingt in der Regel noch nicht, weil einfach die Parlamente immer noch die demokratische Mehrheit das verhindert. Aber natürlich bindet es unheimlich viel Ressourcen, wenn die AfD 5 kleine Anfragen im Monat stellt, wo dann die Verwaltung gucken muss, welche Förderungen haben die bekommen, wann haben die das bekommen, für was haben die das bekommen. Das bindet unheimlich viel Ressourcen auf Seiten der Verwaltung und kann natürlich dazu führen, dass die sagen, naja, also wenn das so einen Aufwand will ich vermeiden, dann fördern wir die mal lieber nicht oder ne? So. Also auf der Seite der Verwaltung, auf der Seite der Akteure, der Kulturakteure kann es natürlich dazu führen, dass sie eingeschüchtert sind, dass sie vielleicht Dinge nicht mehr sagen, dass sie vielleicht kritische Projekte nicht mehr durchführen, weil sie sagen, es gibt einfach Stress damit, ne? Also dass man so eine Art Selbstbeschneidung auf Seiten der Verwaltung und auch auf Seiten der Akteure das nach sich zieht. Und das ist natürlich dann wirklich schwierig.
Da haben wir ja noch auf der Bundesebene, seit jetzt fast genau einem Jahr ist die neue Koalition im Amt und auch neuer Staatssekretär für Kultur und Medien, der jetzt ja auch in den letzten fast einem Jahr nicht unbedingt positiv aufgefallen ist. Hat das auch auf die Landesebene in Thüringen eine wirkliche Auswirkung? Weil wir hören immer nur von, das war jetzt Buchpreis, wir haben von der Leipziger Buchmesse, Berlinale nicht zu vergessen. Hat das auch hier auf der Thüringer Landesebene Auswirkungen für kleinere soziokulturelle Anbieter?
Ja, naja, wir sind ja zwar Soziokultur, aber viele unserer Einrichtungen sind natürlich auch in der Demokratiearbeit tätig. Und wir haben es ja jetzt gerade erlebt, die Beschneidung von Demokratie leben vor dem großen Bundesprogramm für Demokratieförderung gegen Rechtsextremismus. Sollen ja jetzt 200 Projekte zum Jahresende nicht mehr gefördert werden. Das betrifft auch Thüringen, jetzt nicht unsere Mitglieder, aber natürlich ist das eine Tendenz oder es ist eine Tendenz, die sich fortsetzt. Was natürlich dann Einfluss auch auf die Landesförderung, weil das ist ja immer eine Kofinanzierung, Bundesförderung, Landesförderung. Wenn die Bundesförderung nicht mehr kommt, dann werden diese Projekte nicht mehr finanziert sein und auch schwierig, und es wird schwierig werden, dass sie weiter existieren. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich auch auf Bundesebene, das ähnlich ist wie auf Landesebene. Wir haben eine CDU-Regierung, wir haben ein relativ konservatives Kulturverständnis. Und wir sehen es jetzt schon, dass in diesem Jahr zum Beispiel der Fonds Soziokultur, was einer der wichtigsten Förderer auf Bundesebene ist von soziokultureller und kultureller Bildungsarbeit, dass der in diesem Jahr um fast 25% gekürzt wurde. Das ist natürlich ein Problem, weil dort eben Projekte auch nicht umgesetzt werden können. Und vielmehr ist es aber eben ein Zeichen, dass der freie Bereich, der vielleicht kritische Projekte, der gesellschaftlich aktiv ist, dass dieser Bereich eben doch sowohl auf Landesebene als auch auf Bundesebene eben gerade nicht den besten Stand hat und unter Druck gerät. Und das ist natürlich eine Tendenz, die da ist. Also ich will nicht sagen ein Rechtsruck, aber schon ein eine konservative Bewegung im Kulturbereich, die es erschwert in unserem Bereich.
Sollten dann die freie Kunstszene, auch die soziokulturelle Szene, sollte die dann lauter dagegen arbeiten? Wir haben jetzt Ende Mai, ist ja wieder die Kulturkarawane geplant. Sollte sich da wirklich die kulturellen Angebote und die kulturellen Träger hier, vor allen Dingen im Land, mehr auf sich selbst aufmerksam machen? Würdest du meinen, dass das eine richtige Strategie, um der quasi Abwertung durch die Politik entgegenzuwirken?
Also auf jeden Fall. Das denke ich schon, dass das ganz wichtig ist, die Vernetzung und auch das Lautsein, Aktivsein. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Auf der anderen Seite muss man natürlich immer auf der kulturpolitischen Ebene irgendwo auch dann versuchen, dort ja, sich ja zukunftsfähige Szenarien zu entwickeln. Also klar ist, dass das Geld weniger wird. Also wir wissen alle, dass das Geld gerade woanders gebraucht wird oder woanders eingesetzt wird. Stichwort militärischer Bereich sozusagen. Und da fehlt das natürlich dann auch im Kulturbereich, der ja ein Bereich ist, der eine freiwillige Leistung ist, muss man ja auch sagen, ne? Dass diese Vereine, die freie Kulturarbeit machen, eben auch keinen Rechtsanspruch auf irgendeine Forderung haben. Ne? Das ist ein freiwilliger Bereich und das ist eben der Bereich, der auch am ehesten natürlich gekürzt wird.
Mal so als eher positive Abschlussfrage, welche soziokulturellen Highlights oder Highlights der freien Kulturszene gibt es noch hier in Thüringen, wo du unseren Hörern sagen könntest, was jetzt stehen ja die warmen Jahreszeiten eher an und auch die größeren Sachen finden ja meistens im Sommer und dann im frühen Herbst statt. Welche Highlights hast du denn noch, wo man hingehen könnte, wenn man sich für freie Kultur und Soziokultur interessiert?
Puh, das ist ja schöne Frage. Also was Festivals betrifft, haben wir natürlich auch einen breiten, also viele tolle Angebote, also angefangen vom Our World Festival in Auerstedt bis hin zu den Stelzenfestspielen in Tanna in Stelzen, was auch natürlich seit vielen Jahren stattfindet, aber was wirklich auch ein tolles Festival ist, was Leute einbindet vor Ort, was wirklich innovative Kulturformate beinhaltet. Wir haben in Weimar ja auch ganz, ganz tolle Angebote. Wir hatten letztes Jahr ein Projekt Fluten, hieß das, wo verschiedene Kultureinrichtungen zusammengearbeitet haben, ein tolles Projekt gemacht haben. Das wird in diesem Jahr fortgesetzt. Ja, also es gibt viel, also in unserem Bereich.
Also es steht einiges an für den Rest des Jahres. Ich danke dir ganz herzlich, dass du da bei uns warst und du noch so abschlussgebend so ein paar Highlights mitgegeben hast. Das war für uns im Interview Thomas Putz von der LAG Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur. Danke, dass du bei uns warst.
Ja, danke auch.
Und wer sich noch weitere Informationen über die LAG holen möchte, der kann das gerne bei der auf der Internetseite tun. Einfach mal Internet nach LAG Soziokultur schauen, da findet man wirklich genug, um sich weiter zu informieren. Und wir machen jetzt weiter mit Musik und zwar mit Work von Millennium Parade und Schienen Ringo.
Yeah. Ja, was war das für ein Lied?
Das war ein Opening und zwar von Hell's Paradise, auch schon, glaube ich, 3 Jahre oder so alt. Und ich finde, das ist eigentlich so eine Mischung aus Rock, Punk und Big Band. Also ich fand immer sehr schön zum Zuhören auf jeden Fall.
Hatte einiges an Mische mit dabei.
Ja, also ich fand es immer sehr vielfältig in dem, was man hören kann.
Ja, wir hören jetzt gleich ein Interview mit den beiden Regisseuren und zwar mit Uta Wanitschke und Matthias Thieme. Das sind die, produzieren das neue Stück bei dem Jugendtheater Die Schotte und zwar Die Räuber von Friedrich Schiller. Und ich gebe mal kurz einen Überblick, worum es in dem Stück geht, weil das dann in dem Interview gar nicht so Thema ist. und zwar die Räuber geht um zwei Brüder, und zwar Karl und Franz, die sehr unterschiedlich sind. Der eine ist der Lieblingssohn, Alleinerbe und erklärter Fan menschlicher Ideale. Der andere, der Franz, ist der Zweitgeborene, der zu Hause gebliebene und der sich immer zu kurz gekommen fühlt. Und die zwei Brüder, ungleich und doch verbunden in ihrem Willen zum Großen, geraten auf Abwege. Der eine, als er dem Recht des Stärkeren folgend gegen seinen Bruder interiert und geschickt den Besitz des Vaters unter den Nagel reißt. Und der andere, der sich nun in seiner Erbschaft beraubt, einer Räuberwande anschließt, deren Kampf für Gerechtigkeit jedoch schon bald in maßlose Gewalt ausufert. Dazwischen die Verlobte des einen, die Amalia, standhaft, während ihre Welt aus den Fugen gerät. Dieses Drama verbindet den inneren Sturm und Drang des damals 19-jährigen Schillers mit der Gegenwart. Er zeigt die Räuber unserer Zeit, erzählt von jugendlichem Übermut und dem Hunger nach Abenteuern, die nur einen Klick entfernt sind. So steht es auf der Beschreibung vom Jugendtheater Die Schotte. Und das war's auch an Einführung, würde ich sagen. Wir gehen direkt rein und zwar ins Interview. Die Räuber, das erste Drama von Friedrich Schiller, läuft demnächst im Jugendtheater Die Schotte an. Zu Gast sind heute die beiden Menschen, die für die Regie zuständig sind. Uta Wanitschke und Matthias Thieme. Herzlich willkommen.
Hallo. Herzlich willkommen.
Uta, Matthias, ihr habt schon viel miteinander zusammengearbeitet. Seid ihr sozusagen schon ein eingespieltes Team?
Ja, also mehr als das. Also, oder eigentlich, ja. Ich kann es mir gar nicht mehr ohne Uta vorstellen. Ich wüsste gar nicht, wie das gehen soll.
Also das ist schon cool. Also wir entwickeln die Ideen schon zusammen und also haben das Gefühl, kann ich vielleicht für uns beide sagen, dass die Idee dann immer mehr ist, als einer ist. So. Also es ist cool, dass so ein Raum entsteht, ne, zwischen uns, der die Kreativität beschleunigt, hoffentlich.
Ja, man muss nicht selber mit sich selber in den Disput gehen und selber denken, sondern man hat immer einen Partner, man kann sich die Bälle zuspielen, also die Gedanken zuspielen, die Ideen, die Fantasie, die Konzepte zuspielen. Und im Idealfall, und den haben wir jetzt ziemlich oft, geht es dann immer nach vorne. Also man bremst sich nicht gegenseitig, sondern man treibt sich an.
Habt ihr schon mal was von Schiller adaptiert?
Nee. Nein. Nee, haben wir noch nicht gemacht. Schiller nicht.
Und wie aktuell ist denn, habt ihr euch für die Räuber selbst entschieden oder kam das auch von den Jugendlichen rein?
Nee, das haben wir schon.
Also die Schotte hat das entschieden.
Ja,
also.
Ja, die Schotte hat gesagt, wäre cool, wenn wir wieder die Räuber hätten, weil es so aktuell ist, das Thema. Und dann haben wir geredet und ja, so ist es entstanden.
Ja, wie aktuell ist es denn heute? Also welche Themen stechen denn bei dem Stück besonders hervor? Was spricht die Jugend heute an?
Naja, es geht um jugendliche Rebellion gegen auch den Vater und gegen die Gesellschaft, aber auch gegen Familie. Also es ist Generation und aber gesellschaftliches Problem auch. Geht gegen Unterdrückung und für Meinungsfreiheit. Also das ist so ein richtiges Sturm- und Drang-Ding gegen die erstarrte Gesellschaft. So. Und das ist schon ein großes Thema. Und wir haben auch überlegt, was sind Räuber heute? Also das sind ja nicht mehr die im Wald wohnen und uns überfallen, sondern sind halt andere. Aber was könnte räuberisch heute als räuberisch gelten? Oder?
Ja, doch. Also genau. Und parallel dazu immer die Frage, rechtfertigt das Ziel die Mittel, die man einsetzt?
Genau. Und da haben wir auch eine klare Position dazu. Also das Ziel rechtfertigt nicht die Mittel. Also.
Ja, und trotzdem zeigt es natürlich, das macht es zum Drama, wie kommt eine Gruppe von jungen Menschen, angeführt von einem, der seine eigenen Probleme hat, wie kann es passieren? Und das macht es eben so aktuell, dass eine Gruppe in so einen Fanatismus gerät und in eine Einbahnstraße gerät, aus der sie nicht mehr herauskommt.
Aus Dämlichkeit, ne? Oder also aus als Verspieltheit oder Nichtdenken, vielleicht so, als Nichtdenken, ja.
Genau. Also wo ist der Punkt, wo man merkt, oh, jetzt wird das Spiel ernst, oder wo kriegt man es nicht mit? Ja, wieso kriegen sie nicht mit, dass plötzlich aus dem Spiel, das sie machen, da kommen wir jetzt zur Konzeption, zur Setzung. Bei uns ist die Setzung eben, dass die Räuberbande ist eine Gruppe von Hackern, die das am Anfang alles noch just for fun mehr macht, also die sich in so einem Container, in der Garage, in einem Kellerloch oder so mit ihrem ganzen Equipment, den ganzen Rechnern und Kabeln und was man alles so braucht, zurückgezogen haben. Das sind bei uns die böhmischen Wälder. Und wie die am Anfang aus Spaß Ärger machen oder zumindest Unruhe stiften und dann plötzlich angespornt durch den Karl Mohr aus Wut und auf seine Familie und die Gesellschaft reingezogen werden in einen Sog, wo aus Spaß ernst wird und wo man nicht mehr überblicken kann, was man eigentlich anrichtet. Und zu heute ist eben, also genau, vor einem Rechner zu sitzen und dort Bomben zu zünden, anonym Unruhe zu stiften und irgendwo Sachen zum Brand zu bringen oder für Unruhe zu sorgen und Dramen auf der Welt zu inszenieren und so, ist wie mit Drohnenpiloten. Sie haben natürlich überhaupt nicht die Reflexion dessen, was sie eigentlich anrichten.
Also Kabelwald statt Laubwald?
Das war unsere erste, prinzipiell schon. Unsere erste Idee war das mit vielen Kabeln und so weiter. Jetzt beim Proben hat es sich natürlich so erwiesen, dass wir das gar nicht machen können, weil alle gefallen sind oder fallen würden durch die vielen Kabel. Also wir reduzieren das schon, aber in unserer Ursprungsidee ist es so, ja. Wir hoffen, dass es dann so aussieht auch, obwohl da nicht so viel Kabel rumliegen.
Was war euch ansonsten noch besonders wichtig bei der Inszenierung und beim Bühnenbild, abgesehen von Kabeln?
Also ich glaube, das ist was wir... wichtig war, dass wir versuchen, das Stück in die heutige Zeit zu ziehen, ja, ohne es aber textlich zu aktualisieren. Also alle Texte, die gesprochen werden, sind Original-Schiller-Texte. Natürlich gestrichen.
Sehr gestrichen.
Sehr gestrichen.
Sehr gestrichen und es gibt wenige. Also
ja, es gibt mal sowas wie weiß ich nicht, Arschloch oder Blödmann oder so. Also dass mal so ein Privatismus rausrutscht. Aber ansonsten sind die Texte, das meine ich mit also böhmische Wälder und Räuberbande und so. Genau, es sind Schillers Texte, die wir versuchen so zu spielen, dass der Zuschauer eigentlich denkt, es ist eine neue Fassung, aktuelle Fassung. Ja. Also das ist das eine. Und das andere ist, das war uns von Anfang an wichtig, dass beim Schiller ist das, glaube ich, viel klarer geschrieben, wer ist der Sympathische von den beiden Brüdern und wer ist der Unsympathische von den beiden Brüdern. Und von uns war von Anfang an wichtig, dass es keine äußere Sympathie oder Unsympathie gibt. Also es gibt keinen äußeren Grund, ich bin hässlicher als der und ich bin benachteiligter als der, sondern wir haben gesagt, wir möchten gern, dass die Zuschauer verstehen, dass das aus dem Bewusstsein dieser beiden Brüder kommt. Also der eine hält sich nur für unterlegen oder hält sich nur für, ich bin nicht so begehrt wie mein Bruder oder ich bin nicht so hübsch wie der. Also es gibt dafür aber nicht wirklich den äußeren Beweis, also so, sondern weil wir glauben, dass diese emotionale Ebene, also die innere emotionale Ebene, ist eine viel größere Antriebskraft, um falsche Entscheidungen zu treffen.
Und es ist nicht einer der Gute und der andere der Schlechte, sondern wir lassen auch Texte, die eigentlich dem einen zugeschrieben sind, von dem anderen sprechen oder manchmal auch parallel. Und,
Es gibt auch, anders als bei Schiller, das ist vielleicht also wirklich neu, gibt es auch ein Aufeinandertreffen der beiden.
Genau, die haben wir uns ausgedacht. Genau. Ja. Aber haben wir auch aus Originaltexten, ist eigentlich
ist ein
Monolog, aus dem haben wir einen Dialog gemacht. Ja.
Also ein bisschen rumgebastelt.
Rumgebastelt, aber eben aus der Idee heraus, dass es irgendwann in dem Stück gibt es einen Punkt, wo man nicht mehr sagen kann, das ist der Gedanke, den der eine Bruder hat, der könnte genauso gut der Gedanke von dem anderen sein und es würde dasselbe Ergebnis rauskommen, nicht Ziel.
Wie war die Arbeit mit den Jugendlichen? Wie habt ihr das wahrgenommen?
Das war sehr, sehr interessant eigentlich, weil wir hatten schon eine ganze Weile geprobt mit der Räuberbande, sage ich jetzt mal so. Wir besetzen sie auch nicht männlich oder weiblich, das ist für uns gar kein Thema, sondern es sind alles Menschen, das können halt Frauen oder Männer sein. Wir haben geprobt und dann sagte einer nach einer ganzen Weile zu mir, wann sprechen wir denn jetzt mal den Schiller-Text? Und da habe ich gesagt, okay, lass uns doch mal ins Textbuch gucken. Und dann habe ich gesagt, guck mal, das ist doch alles Schiller-Text, was du sagst. Also sie hatten nach einer ganzen Weile das Gefühl auch, dass es ihre Texte sind, ne? Gerade mit dieser Bande, was sie da für Rituale entwickeln oder so miteinander, um klarzumachen, dass es eine Truppe ist, die sich sehr gut versteht.
Das ist aber das, also aus meiner Sicht, ich bin ja nun auch in vielen Häusern unterwegs, in anderen Theatern und so, das ist schon das Besondere, was auch jedes Mal aufs Neue, wenn auch gleich, immer wieder hier an der Arbeit mit der Schotte ist. Also es sind Jugendliche, die am Anfang sie sind und irgendwann entwickeln sie im Laufe des Probenprozesses eine Persönlichkeit und die Figur kriegt eine Persönlichkeit und kriegt eine Kontur und irgendwie ziehen sie die Figuren an sich ran oder die Figuren ziehen sie an sich ran und es ist immer Wahnsinn, was für ein unglaublich toller Prozess mit ihnen stattfindet, also so unbemerkt, wie sie so eintauchen in das Stück und dann so drin sind und Sachen verstehen und wir verstehen plötzlich auch Sachen anders, weil wir sehen, wie sie damit umgehen mit den Sachen. Und die hauen sich halt einfach unglaublich rein. Also das ist schon toll, ist das.
Ja, mit der Energie so, ne? Das ist schon krass, ja.
Und es gibt jedes Jahr oder alle anderthalb Jahre, wenn wir hier so ein großes Stück machen, gibt es immer eine neue Truppe und immer ist dieses gleiche Phänomen, gell? Dass sie das dann so unbedingt wollen, dass wir aufpassen müssen, dass sie ihre anderen Verpflichtungen wie Schule und Elternhaus Abitur und Geschwister, ist ja Abitur ist jetzt gerade und so. Wir mussten heute wirklich jemanden sagen, nein, du bleibst zu Hause und bereitest dich auf deine Abiturprüfung vor. Also,
Also das ist toll zu erleben, wie sie das Glänzen so in die Augen kriegen, wenn sie die Texte so verstehen und so annehmen und für sich einbauen. Und es ist ja nicht so, dass wir das Stück fertig im Kopf haben, sondern wir haben eine Idee, wie es sein soll. Und dann muss man ja sowieso schauen, was kommt von ihnen und was lässt ihre Figuren authentisch wirken. Also das heißt, sie bringen sich ja immer voll ganz mit ein.
Bis zur Premiere sind ja noch 10 Tage hin ungefähr. Was passiert denn da noch so kurz vorher?
Oh, das ist schön, dass Sie sagen, sind ja noch 10 Tage. Genau. Wir sind in dem Modus, dass wir denken, oh, es sind nur noch 10 Tage. Es ist also, man glaubt es immer nicht, weil man ja lange probt und lange arbeitet. Also hier in der Schotte durch die bestimmten Probenzeiten und so, die, weil die ist ja alles freiwillig neben ihrer Schule, neben ihrer Hobby, neben ihrer Arbeit machen die das ja. Deswegen ist der Probenzeitraum viel gedehnter als an einem staatlichen Theater mit professionellen Schauspielern, wo das der Beruf ist. Aber trotzdem ist es wie am Schluss, also wie auch am professionellen Theater, in den letzten 10 Tagen kommt nochmal, da kommt das Bühne dazu, da kommt Licht dazu, kommt Ton dazu. Plötzlich ändert sich nochmal der Rhythmus, plötzlich ändern sich bestimmte Timing-Sachen, damit ein Bild funktioniert. Plötzlich ändern sich auch richtig bis hin zu, dass man sagt, okay, wir schneiden die beiden Szenen jetzt doch ineinander, weil wir das Gefühl haben, dass es besser wirkt. Also es ist nochmal richtig Druck auf den Kessel. Also wo richtig nochmal so, Also gar nicht nur vom Spielen, sondern auch vom Inszenieren her.
Weil du es dann ja das erste Mal zusammenhängt, siehst, denkst du, ah, geht doch nicht auf, wie wir es uns gedacht haben. Oder, ah, das muss man doch nochmal anders machen. Oder jetzt, wir haben uns gerade unterhalten, den einen Monolog, den schneiden wir nochmal anders zusammen. Oder, ja.
Ja, also, aber das ist auch okay. Aber das wissen die auch und da ziehen die auch mit. Also die wissen auch, dass wir dann ab einem gewissen Punkt, das ist jetzt 10 Tage vor der Premiere, können wir auch uns nicht mehr bremsen. Also wir können sie auch nicht mehr schonen, sondern wir müssen jetzt einfach Energie reingeben und Gedanken reingeben und Ansagen machen und so. Das ist schon auch cool. Cool zu beobachten, wie die sich über so einen Probenzeitraum irgendwann doch so freigespielt haben oder so drin sind, dass man bestimmte Sachen auch nach einem Durchlauf dann nur noch ansagen kann und sie das dann umsetzen. Das, was man eigentlich von Profis erwartet, sind sie auch in der Lage.
Das ist schon cool. Aber das geht nur, weil wir eben vorher ein Jahr oder jetzt wie diesmal waren es mehr als ein Jahr dran geprobt haben an den einzelnen Figuren. Mit sehr viel Zwiesprache mit den Spielern, was geht nicht. Wir probieren aus, ganz viele Varianten. Und dadurch, dass sie so viel probiert haben und so die Figur konkreter wurde, können sie jetzt eben springen. Also, okay, mach mal so, mach anders. Also, das ist schon cool.
Ja.
Habt ihr dann auch sehr viel mit denen zusammen, das erarbeitet euch?
Ja, kann man schon so auch sagen, ne, dass wir das... Ja, das macht ja Jugendlichen, ist ja logisch, nur Spaß, wenn sie beteiligt sind. Also das ist ja die Grundvoraussetzung, dass wir nicht hingehen und was mit ihnen tun, sondern dass wir gemeinsam das entwickeln. Natürlich haben wir die Idee, wie das sein müsste oder wie die Atmosphäre sozusagen sein müsste in der Szene. Und dann muss man gucken, was geht. Und da werden immer ganz viele verschiedene Dinge probiert, bis man sagt, okay, das war dann doch das Richtige oder für uns scheinbar Richtige.
Wo man auch sagen muss, aber das ist sowas, die haben schon auch so eine Sehnsucht oder so einen Wunsch, aber am Anfang eine fremde Figur zu werden oder zu sein oder sich mit einer fremden Figur auseinanderzusetzen. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, so jetzt holt mal eure Biografien auf den Tisch und jetzt versuchen wir ein Stück mit euch, aus euch zu machen. Was interessiert euch denn? Könnte man ja auch machen. Also,
aber das wäre jetzt nicht unsere Arbeitsweise. Ja, in dem genau. Das macht man bei anderen, bei Jugendstücken, bei unseren Nachwuchsstücken wird anders gearbeitet. Das ist ja dann immer eher eine Szenencollage. Aber nee, hier ist es so. Und da habe ich am Anfang eher Probleme, dass sie so Theater spielen wollen. Also so, ich nenne das immer Theater. Also so, so schön gesetzte Sätze in den Raum stellen. Und darum ging es uns aber nicht, weil wir ja wirklich das authentischer haben wollten. Ja, kann man so sagen?
Ja.
Dass wir es auf so eine Leichtigkeit bekommen.
Und habt ihr jetzt insgesamt ein gutes Gefühl bei der Sache?
Ja.
Also, ja. Ja, der Mensch ein bisschen gut war, ist auch mehr Erfahrung. Aber ich bin immer skeptisch. Ich denke, oh, scheiße. Aber das wird schon. Also ich habe diesmal denke ich auch, ja, das wird schon.
Also es gibt ja immer einen inneren und einen äußeren Erfolg. Den äußeren Erfolg, den weiß man wirklich erst zur Premiere.
Ja.
Ob es funktioniert hat, ob es angekommen ist, was die Zuschauer darüber denken und so. Und wie die Leistung der Spieler fanden und so. Aber so bis dahin habe ich wieder das Gefühl, dass wir... Ja, irgendwie ist es wieder was ganz Neues. Also das gab es so in der Schotte noch nicht, kann man auch sagen. Also es haben wirklich diesmal die technischen Kräfte und...
aber wirklich, ja, haben sie ein bisschen gezaubert, ja, kann man nicht anders sagen.
Also wir stellen schon ein, wie hieß es, ein was haben wir noch nicht gesagt? Es ist schon ein Monstrum. Also nicht nur ein Stück, sondern auch an Bühne, diesmal auf der Bühne steht.
Ja. Aber das Stück ist auch ein Monstrum. Also ich meine, der Schiller ist auch ein Monstrum, muss man einfach auch sagen. Ein Riesending.
Neulich hat einer so schön gesagt, Fanny war das, glaube ich, ach Mann, das Stück, ey, es geht schlecht los und dann wird es immer schlechter. Oder es geht schlimm los und dann wird es immer schlimm.
ja, das Erstlingswerk von Schiller startet stark, würde ich sagen.
Ja.
Sind auch am Ende erstaunlich viele Menschen dann tot.
Ja, ja. Und das sieht man bei uns auch.
Ja, bei uns bleiben die auch tot. Also, die liegen dann rum.
Da bin ich echt super gespannt.
Ja, wir auch. Also, ja, ist schon krass, dass der das mit 19 geschrieben hat. Also, das ist das einzig Wichtige für uns. Dann denke ich, ey, 19 war der, da hat er das geschrieben. Unglaublich. Also, manchmal merkt man das so, ne, dass er viel reinpacken wollte in alle Monologe. Also, aber es ist schon krass, also einfach genial, schon geniale Scheiße, schon krass.
Ja, aber deswegen passt. Ja, weil die spielen sind so alt, wie er war, als er es geschrieben hat. Und das macht schon was. Also.
Und manche Sätze wirken so modern, dass man wirklich denkt, hä, sind das Schillertexte? Ja, es sind Schillertexte. Das ist krass. Schön.
Also ich wünsche euch und den SchauspielerInnen und allen, die an der Produktion beteiligt waren und sind, natürlich alles Gute. Genau, die Räuber von Friedrich Schiller feiert am 22. Mai Premiere. Ja, ich verabschiede mich von der Regie, Uta Warnitschke und Matthias Thieme.
Dankeschön.
Dankeschön.
Ja, und die Premiere ist tatsächlich schon ausverkauft. Ich habe gerade mal auf der Internetseite geguckt. Das ist ja bei den Schottenstücken in der Premiere mal ganz, das ist so. Die zweite Vorstellung am 23. Mai ist dann auch ausverkauft, aber ab dann gibt es zumindest laut Internetseite noch Karten. Ich gehe dann wahrscheinlich am 29. Mai. Ja, hören wir uns noch ein Lied an, und zwar Forvigachim. Das war dänisch, aus Dänemark, das Lied von Soren Lund, das tatsächlich auch einer der Favoriten für dieses Jahr ist. Also wir hatten uns ja schon Finnland angehört, jetzt kommt Dänemark.
Min kraften skriger, kan du høre den? Jeg burde sige nej, sagde det var sidste gang. Men du har mig, ja du har mig. Du er så syrlig, du smelter på min tunge, helt ustyrlig. Jeg er så freaking dum, men du har mig. Oh ja, du har mig. Og jeg forsvinder i neonlyser og røg. Natten binder mig til dine øjne. Sig du har mig. Du har mig. Yeah, yeah. Kys mig, tag mit hjerte, knus det igen. Men please, i den her aften, alt det vil hende.
Ja, und vom ESC, den Eurovision Song Contest, kommen wir jetzt zum ESSC, dem Erfurter Schulband Song Contest. Das ist mir gestern in die Redaktionsmail reingeflattert und da dachte ich, ja, das passt ja super, weil ja heute so ein bisschen Eurovision Song Contest Fokus ist, durch die Musikauswahl zumindest. diese Mail kam von vom Klanggerüst, also das ist auch ein Name, den man in Erfurt kennt, würde ich jetzt mal behaupten. Und das ist ein, ja, ein Schulwettbewerb, der im Oktober stattfindet. Aber der Einsendeschluss ist der 15. Juni. Bewerbungen per Mail an projekte@klanggerüst.de mit UE. Und es gibt auch ein Bewerbungsformular. Also ich denke, da findet man dann auf der Internetseite von denen alles, was man braucht. Und sie schreiben, egal ob Death Metal, Reggae oder Hip-Hop, ihr braucht nichts weiter als euch selbst und die Motivation, eine Band oder ein Musikprojekt zu gründen. Auch bereits bestehende Bands können sich bewerben. Sowohl eigene Stücke als auch Coverversionen können eingereicht werden. Entscheidend sind Kreativität, Präsenz und musikalische Energie. Teilnehmen können Bands mit Bandmitgliedern bis 21 Jahre. Ja, der ESSC Erfurter Schulband Song Contest finde ich ja ganz witzig.
Und wer mehr das gesprochene Wort als das gesungene Wort mag, der kann bei der Herbstlese-Veranstaltung, zwar geben wir einen Poetry Slam, und zwar die High Slammer im Hörsaal, im KIZ-Hörsaal in der Uni Erfurt. Leute, die sich hier an der Uni studiert haben oder die noch vielleicht noch studieren, wissen wahrscheinlich ganz genau, wo das KIZ ist.
Ja, das ist dieses große Gebäude, was aussieht wie eine Turnhalle.
Ist natürlich, sieht aus wie eine Turnhalle, ist aber in Tatsächlichkeit ein Hörsaal. Und zwar jetzt an diesem Mittwoch in der Uni Erfurt um 20 Uhr kann man sich da verschiedene Teilnehmer aus dem Bereich Poetry Slam.
Ja, und zwar die besten Poetinnen und Poeten aus dem gesamten deutschsprachigen Raum stellen sich vor, dem Publikum vor.
Also jetzt haben wir nicht nur Erfurter Künstler, sondern wirklich, ich sehe hier ja Nordrhein-Westfalen, Bayern, Sachsen, Thüringen. Also ist schon aus dem gesamten Bundesgebiet Leute angereist. Also wer sich für Poetry Slam begeistern kann und am Mittwochabend ab 20 Uhr noch nichts vorhat oder sich noch nichts vorgenommen hat, der kann gerne um
19.30 Uhr ist Einlass.
Ja, kann dann um 20 Uhr fängt es an und 19.30 Uhr kann man dann im KIZ der Universität Erfurt im Hörsaal 1 zum dritten Poetry Hörsaal Slam dabei sein.
Ja.
Und dann haben wir noch die Lange Nacht der Museen in Weimar und das ist dann ein Tipp fürs Wochenende und zwar am Samstag von 18 bis 24 Uhr und ich kann mir vorstellen, dass da viele auch wieder Goethe und Schiller dabei sein wird, hatten wir ja eben schon Schiller dabei, dann haben wir natürlich verschiedene verschiedene Museen zum Thema, wie kann das anders sein?
Ja, Uni, es gibt das Stadtmuseum, es gibt das Naturkundemuseum, es gibt Goethe- und Schillermuseum.
Bauhaus ist ja auch wieder ein Thema, wenn man in Weimar ist.
Ja, Weimar ist sehr museumslastig. Aber die Erfurter Lange Nacht im Museum ist ja dann nächste Woche.
Die ist dann am 29., wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe, am 29.
Ja,
Mai.
Ja, stimmt. Ja, also in zwei Wochen.
Es wird dann auch wieder Möglichkeiten geben, hier in der Stadt sich die verschiedenen musealen Angebote mal anzusehen. Da haben wir auch hier in der Stadt wirklich viel zu bieten. Also da kann man schon mal vorbeischauen.
Und wer am Samstagabend nicht nach Weimar fahren möchte, sondern sich vielleicht zu Hause vor dem Computer, ich gucke mal Computer, ich weiß, andere Menschen haben noch Fernseher.
Soll noch vorkommen, ja.
Oder in einem Public Viewing, in einem Pub irgendwie zusammensetzen möchte. Es läuft natürlich auch ab 21 Uhr das Eurovision Song Contest Finale. Ich werde mir das ansehen.
Da wirst du wahrscheinlich den ganzen Abend mit beschäftigt sein, wenn es erst 21 Uhr anfängt.
Oh, das geht immer ewig. Das, ich glaube, so bis 0.30 Uhr meistens.
Das ist ja gut, dass es an einem Samstag ist und nicht am Sonntag. Da kann man am Sonntag wenigstens noch schön ausschlafen.
Ja, genau. So, eigentlich können wir uns dann mit der letzten Musik verabschieden, oder?
Ja, wir sind schon wirklich, wenn ihr es jetzt original live hört, ist es fast um 11. Wenn ihr es eine Wiederholung hört, ist es jetzt schon fast 19 Uhr. Also, nicht 20 Uhr.
20 Uhr.
20 Uhr, ich bin. Aber auf jeden Fall, wir sind kurz vorm Ende und wir haben noch eine einzige Musik für euch rausgesucht. Und zwar ein Klassiker aus der Videospielwelt. Und zwar das Zelda's Lullaby, gespielt vom WDR Funkhausorchester und in der Version von Ocarina of Time. Also knapp 30 Jahre alt ist das ungefähr. Also ist schon musikalischer Klassiker, könnte man sagen.
Und taucht in jedem weiteren Spiel vor. Also ist ein musikalischer Klassiker auf jeden Fall.
Wir sagen auf jeden Fall auf Wiedersehen. Und so, wenn ihr es jetzt live hört, bitte nicht einschlafen. Bei dem Lied ist es sehr entspannt, aber immer noch, vor allem in der orchestralen Version, sehr schön zum Zuhören.
Ein bisschen ausklingen. Das war das unterdessen am 12. Mai. Tschüss.
Tschüss.